Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, das Funkmagazin, die Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum, meldet sich auch im Monat Juli mit einem abwechslungsreichen Programm aus Mittel- und Osteuropa. Zur Juli-Ausgabe begrüßt Sie Marta Schelmezi aus dem Studio 5 Kirchen. Folgende Themen erwarten Sie diesmal bei uns: Konzertreise des Gewandhauschors Leipzig durch Siebenbürgen, neue ungarndeutsche Gedenkstätte in Pechwa, Literaturabend in Subotica, dreifaches Jubiläum des Erasmus-Büchercafés in Hermannstadt und schließlich die 30. Ausgabe des Karana Jazz Festivals im Banater Bergland. Das sind also die Themen im Funkmagazin im Monat Juli. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Hörer, zuerst hören Sie einen Beitrag unserer Kollegen von Radio Bukarest. Der Gewandhauschor Leipzig hat zum ersten Mal eine Konzerttournee durch Siebenbürgen unternommen, um den kulturellen Austausch mit Chören vor Ort zu pflegen. Eine Station der Reise war die evangelische Margaretenkirche in Mediasch, wo der Chor gemeinsam mit dem örtlichen Familienchor aufgetreten ist. Das abwechslungsreiche Programm verband Werke bedeutender Komponisten mit Musik aus Siebenbürgen. Das Konzert des berühmten Chors hörte sich auch Christina Molnar an, Mitarbeiterin bei Radio Rumänien in Bukarest.
Wie jeden Montag von Juni bis Oktober ist die evangelische Margaretenkirche in Mediasch Austragungsort des Orgelsommers, einer ganz besonderen Konzertreihe, die seit 51 Jahren ohne Unterbrechung veranstaltet wird. Ursprünglich wurde der Orgelsommer ins Leben gerufen, um auf die von Johannes Hahn im 18. Jahrhundert erbaute Orgel aufmerksam zu machen. Die Orgel steht jedoch nicht ausschließlich im Mittelpunkt der Konzerte. Regelmäßig sind auch Chöre, Kammermusikensembles sowie Solisten zu Gast. Der Gewandhauschor aus Leipzig gibt erstmals ein Konzert in Mediasch und hat dafür auch ein rumänisches Volkslied ins Programm aufgenommen. Unterstützung erhält er dabei vom kleinen Familienchor aus Mediasch und der Organistin Edith Todt.
Es ist immer schön, wenn Chöre aus Deutschland oder Schweiz einen Partner koordiniert haben, weil es geht um die Musik, aber es geht auch darum, dass man sich kennenlernt, dass man die verschiedenen Kulturen miteinander teilt. Und der Gewandhauschor, der wollte gerne eine Reise nach Siebenbürgen machen. Der Hermannstädter Chor war schon beschäftigt mit dem Dresdner Chor. Die Kronstädter, die haben ihre große Aufführung gerade gehabt und dann sind wir quasi übrig geblieben. Und ich habe dann gleich ja gesagt, mein Sohn studiert ja in Leipzig und einige kennen sich auch mit ihm. Leipzig ist für mich einfach auch ein bisschen Heimat. Ja, und der Familienchor, der ist in der Zeit der Pandemie entstanden, wo wir hier im Kastell natürlich mit Kindern singen konnten, weil wir hier Nachbarn waren und geschützt. Und die Eltern sind dann dazugekommen. Wir haben damals schon einen kleinen Chor gegründet und so wuchs dieser Chor. Als man dann wieder singen durfte, haben wir gesagt, wir wollen uns gar nicht mehr trennen, das ist so schön. Die Altersspanne war von damals von 5 bis 80, jetzt ist sie natürlich auch ungefähr so, nur sind ein paar Jahre vergangen.
Die Geschichte des Gewandhauschors Leipzig reicht mehr als 150 Jahre zurück. Dass die Sänger des semiprofessionellen Chors nicht hauptberuflich singen, ist nicht zu erkennen. Dies ist auch dem Chorleiter Gregor Meyer zu verdanken, der den Chor seit mehreren Jahren leitet.
Ich komme aus Sachsen in Deutschland, lebe in Leipzig und leite dort seit 2007 den Gewandhauschor, einen semiprofessionellen Chor am Leipziger Gewandhaus, ein Konzerthaus.
Das Gewandhaus ist in Leipzig sicher ein Begriff. Wenn Sie ein wenig über die Institution erzählen würden, was ist das Leipziger Gewandhaus und warum hat das Gewandhaus auch einen Chor?
Das Gewandhaus wurde gebaut, unser jetziges Gewandhaus, 1981 eröffnet. Das ist aber schon das dritte Gewandhaus. Das Gewandhaus Orchester Orchester, ist nach dem Gewandhaus benannt. Das Orchester gibt es schon seit über 250 Jahren, ist ein bürgerliches Orchester, das bürgerliche Orchester der Stadt Leipzig, ein großes Sinfonieorchester, das größte Orchester der Welt mit über 180 Mitgliedern. Und seit 150 Jahren hat das Gewandhaus auch einen eigenen Chor, den Gewandhauschor.
Sie sind auf einer Tournee durch Siebenbürgen. Wie ist es zu dieser Reise gekommen? Wer hatte überhaupt die Idee, so etwas zu unternehmen?
Für gewöhnlich singen wir ja fast ausschließlich im Leipziger Gewandhaus. Aber ich persönlich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass ein Chor auch auf Reisen geht, dass er neue Räume kennenlernt, dass er neue Menschen kennenlernt und auch andere Kulturen erfährt und sich darauf einlässt. Und unsere letzte Reise ist sehr lange her. Also unsere letzte wirklich große Reise war vor 10 Jahren nach Vietnam. Und durch Corona sind wir jetzt nicht so reiseaktiv gewesen die letzten Jahre. Wir hatten immer kürzere Reisen in die Schweiz und nach Italien. Und ich wollte gern mal wieder eine richtige Tournee machen. Und da ich hier in Siebenbürgen selbst schon war als Tourist, vor vielen Jahren habe ich angerufen in Hermannstadt, den Kantor von der Kirche, und habe ihn gefragt, ob wir bei ihm ein Konzert singen dürfen und ob er vielleicht noch weitere Kontakte für mich hat. Und er hat mir eine ganz freundliche Mail zurückgeschickt mit vielen Kontaktdaten zu anderen Kantorinnen und Kantoren hier in der Gegend. Und innerhalb von 14 Tagen war die Reise organisiert. Normalerweise sind wir viel, viel mehr. Also Mitglieder hat der Gewandhauschor fast 90. Normalerweise singen wir Konzerte mit einer Personenanzahl von etwa 50 bis 60 Sängerinnen und Sänger. Und jetzt sind wir knapp über 30. Das liegt einfach daran, dass es, wie gesagt, ein Hobbychor ist. Obwohl es der Gewandhauschor ist, machen das die Menschen in ihrer Freizeit. Und viele arbeiten natürlich in einem ganz anderen Beruf. Und viele können sich nicht so viel Urlaub nehmen, um über eine Woche mit uns unterwegs zu sein. Deswegen sind wir eine etwas kleinere Zahl, eher eine Kammerchorgröße von über 30 Leuten. Aber es ist eine sehr nette Zusammenstellung von Personen. Und es macht es auch etwas einfacher mit der Logistik. Wir passen in einen Bus. Wir haben auch ein bisschen mehr Platz. Wir passen in die Evangelische Akademie in Hermannstadt, wo wir Übernachtung finden für die ganze Woche. Und das ist alles gut organisierbar für uns.
Womit haben Sie sich vorbereitet? Was für Stücke haben Sie im Programm? Was war Ihnen wichtig, dass Sie hier vorstellen?
Ich habe versucht, eine Mischung herzustellen aus dem Kernrepertoire des Gewandhauschores. Also das ist die klassische Chorliteratur, die wir in Deutschland kennen und lieben. Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner, aber auch ältere Meister wie Heinrich Schütz zum Beispiel. Dann wollte ich als nächstes ein bisschen die Reise nachstellen mit weltlichen Gesängen und Volksliedern. Das heißt, wir haben Volkslieder aus Deutschland, auch ein weltliches Lied aus Tschechien, wo wir ja durchgereist sind von einer Komponistin aus Brno. Ihr Name ist Agnes Tyrell. Und dann natürlich auch Musik, die hier ihre Heimat hat und wir ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen können und damit auch die Möglichkeit schaffen konnten, mit dem Chor hier vor Ort gemeinsame Sache zu tun. Also wir singen eine siebenbürgische Elegie und wir singen auch zwei Volkslieder hier aus dieser Gegend.
In den vergangenen Jahren ist das Interesse an historischen Orgeln deutlich gewachsen. Die Mediascher Konzertreihe trägt dazu bei, diese außergewöhnlichen Instrumente wieder sichtbar und hörbar zu machen. Theresa Heidler, die in Leipzig Kirchenmusik studiert, ergänzte den Auftritt des Gewandhauschores mit ihrem Orgelspiel.
Ich komme aus Leipzig, da studiere ich an der Musikhochschule und studiere Kirchenmusik und werde heute hier in dem Konzert Orgel spielen und den Chor sozusagen ein bisschen begleiten mit Solostücken an der Orgel.
Sicher hatten Sie schon die Gelegenheit, ein wenig zu üben und die Orgel auszuprobieren, beide oder nur die große?
Ich werde heute nur in dem Konzert an der großen Orgel spielen, aber ich durfte vorhin auch kurz an der kleinen Orgel spielen, die auch sehr besonders ist und ich freue mich aber total auf das Konzert an der großen Orgel zu spielen.
Als jemand, der Kirchenmusik studiert, hat man denn oft die Gelegenheit, unterschiedliche Orgeln auszuprobieren?
Ja, das ist eigentlich das Besondere an dem Instrument der Orgel, dass man immer wieder an neue Orte fährt und neue Orgeln kennenlernt. Das bereichert total und ist eigentlich für mich die größte Freude, dass man neue Instrumente kennenlernt. Und das natürlich hier in dieser Orgellandschaft ganz besonders.
Der Orgelsommer beweist auch nach mehr als 5 Jahrzehnten, wie Musik Menschen zusammenbringt und historische Orte mit neuem Leben erfüllt. Mit seinem abwechslungsreichen Programm bietet die Konzertreihe Künstlern sowie dem Publikum immer wieder besondere musikalische Begegnungen.
Die Konzerte sind sehr vielfältig. Es ist nicht nur Orgel. Heute ist jetzt zum Beispiel Chor. Letzte Woche hat die Sommerschule begonnen für Marimba und Querflöten. Und diese Schüler, diese spielen den ganzen Tag hier im Kastell. Und sie werden auch ein Abschlusskonzert am Donnerstag haben. Ja, nächsten Montag werden wir dann wieder mal ein Orgelkonzert haben nach einigen anderen. Wir hatten ein Gitarrenkonzert mit Duo-Gitarrist, zwei Gitarren. Was kommt da noch? Text und Musik wird dabei sein. Irina Margareta Nistor kommt Ende des Monats mit Radu Redescu und einer Schauspielerin. Die werden über Franz Gall erzählen und musizieren. Da darf ich auch mal Orgel spielen. Ja, das sind so ganz unterschiedliche Konzerte. Und die kann man auch auf Orgelsommer Media, der Facebook-Seite, verfolgen. Und wer Interesse hat, kann gerne dazukommen. Unsere Kirchentüren sind offen.
Das, liebe Hörer, war der Beitrag unserer Kollegin Christina Molnar von Radio Bukarest.
Funkmagazin.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft. Die Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, also 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Hörer, es geht jetzt weiter zu uns nach Ungarn. Am 3. Juli wurde im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Pécsva die neue ungarndeutsche Gedenkstätte feierlich eingeweiht. Über die Geschichte vom Gebäude, die Renovierungsarbeiten und die geplanten Programme befragte unsere Kollegin Melita Hengel vom Studio in Fünfkirchen die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung von Pécsva, Bernadette Gass-Bös.
Zu einem sehr schönen Anlass sind wir jetzt hier in Pécsva zusammengekommen. Das Bahnhofsgebäude ist jetzt endlich fertig oder zumindest zu einem Teil fertig. Fangen wir bitte damit an. Dieses Bahnhofsgebäude blickt auf eine lange Geschichte zurück, fast 100 Jahre. Wie hat das hier begonnen?
Sogar mehr als 100 Jahre. 1911 war die Bahnstrecke zwischen Pécs und Batasik fertig. Und seitdem verkehrten hier die verschiedenen Züge. Und ab nächstes Jahr, 1912, hat man schon mit Personaltransport angefangen. Und seitdem war es ein Treffpunkt für viele, viele Leute, die aus der umliegenden Dörfer hierher gekommen sind. Damals war auch die Bushaltestelle hier vor dem Bahnhof. Also jeder, der irgendwo etwas zu erledigen hatte, musste dann durch Pécs-Fahrrad fahren. Deshalb steht es bei uns auf dem deutschen Lehrpfad auch eine Station, was über den Verkehrsknotenpunkt, also ein Treffpunkt war Pécs-Fahrrad, und darüber haben wir auch eine Station eingerichtet. Bis 2009 fuhren hier die Züge, in den letzten paar Jahren kaum welche mehr, aber trotzdem gab es noch den Bahnhof und die Eisenbahnstrecke, und 2009 fuhr der letzte Zug nach Pécs und dann wieder zurück. Es wurde sehr schön verabschiedet. Es hat auch wehgetan, für viele Leute wehgetan. Und seitdem ist das Gebäude leer, dem Verfallen übergeben, und das kann man auch wortwörtlich verstehen. Und 2021 haben wir, besser gesagt, der deutsche Kreis in Pécs hat einen endgültigen Platz für den Lagerwagon gesucht, das eine Zeit lang in Budapest aufbewahrt war, aber richtig nicht aufbewahrt, sondern es stand einfach da, aber man hat sich nicht darum gekümmert. Und dann haben wir uns angeboten sozusagen, weil Pécs-Fahrrad damals 1944 ein Sammelpunkt war, wo die Opfer, die auf der Namensliste standen, mussten sich hier melden, und von hier aus wurden sie nach Pécs und dann ja zum Malenki-Robot, also nach Russland oder zur heutigen Ukraine gefahren. Und deshalb haben wir gesagt, das ist ein authentischer Platz, wo dieser Waggon einen richtigen endgültigen Platz finden kann. Und seitdem arbeiten wir daran, dass wir in diesem Gebäude und auf diesem Platz eine Gedenkstätte ausbauen. Jetzt haben wir schon die würdige Umgebung dazu, also das Gebäude ist wirklich schön geworden. Es sind noch zwei Räume, die nicht restauriert sind. Dort planen wir eine Gedenkstätte für die Bahnstrecke selbst und wir hoffen, dass die Bahngesellschaft auch mitmacht. Das wäre auch sehr schön und vielleicht würde es auch andere Personen betreffen, die vielleicht mit der Geschichte des Ungarn-Deutschtums nicht so bekannt sind. Und wir haben ganz tolle Projekte für Kinder, für Klassengruppen, wo wir einfach diese Geschehnisse, diese ganz schwere Geschehnisse, also die sind auch empfindliche Geschichten, auch schwere Geschichten. Also man muss die richtige Form dazu finden, wie man es zum Beispiel Kleinkindern erzählt. Und das läuft hier schon mit großem Erfolg. Und jetzt haben wir endlich Wasser und Toilette und kleine Küche dazu. Also es ist wirklich wunderschön geworden. Wir haben einen großen Zuschuss von Bethlen Gabor, vom Verwalter bekommen. Und das hat uns wirklich geholfen, weil bis dahin haben wir immer nur ganz kleine Schritte machen können. Aber jetzt ist das Gebäude wirklich schön und bequem geworden.
Einige kleinere Veranstaltungen gab es hier schon, Filmvorführungen, kleine Ausstellungen. Was ist jetzt geplant? Das Gebäude ist fertig, aber derzeit sozusagen noch leer.
Ja, also wir haben letztes Jahr schon eine Ausstellung eingerichtet, das eben wegen den Bauarbeiten ausziehen musste. Aber ein Teil kommt wieder zurück. Also auf jeden Fall möchten wir mit einzelnen Objekten an diese Geschichte unsere Besucher erinnern. Wir möchten die Kinderprojekte weiterführen und auch für Erwachsene. Und wir haben einen guten Namen gefunden. Wir werden Salzgipfel-Kinos veranstalten, wo man Filme sich anschauen kann, einfach ein Rundgespräch führen kann oder eben Buchvorstellungen ausgeführt werden können. Also wir möchten mit Leben das Gebäude erfüllen. Und es ist wichtig, dass es eine Gedenkstätte ist, aber zugleich auch ein Ort, wo man sich treffen kann. Also wo die Menschen zusammenkommen können, ins Gespräch miteinander kommen können. Das ist eine wichtige Aufgabe für unsere Selbstverwaltung.
Wie verlief die Renovierung? Es hat ja einige Jahre gedauert. Ich glaube, das Gebäude war auch in einem Zustand, wo man sehr viel investieren und renovieren musste. Welche Arbeitsphasen gab es?
Zuerst haben wir einen Raum zugänglich gemacht, sozusagen, weil die anderen waren wirklich, also man konnte nicht einmal die Türe aufmachen. Statt Fenster waren nur Holzladen auf den Fensterlöchern und auch die Decke war völlig kaputt und man konnte diese Teile überhaupt nicht benutzen. Zuerst haben wir einen Raum renoviert. In einer nächsten Phase haben wir Strom ausarbeitet, weil die alten Stromleitungen haben die heutigen, zum Beispiel die Heizkörper, haben sie nicht geschafft. Und alles konnte man nur aus dem Büro schalten. Das war natürlich nicht günstig für uns. Also das war der nächste Schritt. Und jetzt haben wir einen großen Zuschuss vom Staat bekommen. Und wir sind sehr dankbar an den Staatssekretär Miklós Soltis. Er hat uns wirklich ganz viel geholfen und auch mit Herzen hinter uns gestanden. Und so konnten wir jetzt alle Türen und Fenster erneuern. Wir haben jetzt Klimaanlagen eingebaut, die sowohl zur Heizung als auch Kühlung dienen können. Wir haben jetzt eine neue Toilette und Küche eingebaut. Früher war es in einem getrennten Gebäude, im Bahnhofgebäude, aber das Gebäude ist leider nicht mehr zu retten. Aber jetzt haben wir im großen Gebäude eine kleine Küche und Toilette. Wasser haben wir endlich, das hatten wir bis jetzt auch nicht. Und so können wir mit diesen Räumlichkeiten und mit dem Viehwaggon, also mit dem Lagerwaggon gemeinsam, wirklich ganz tolle Projekte durchführen.
Trotz der vielen Arbeit am Gebäude soll es immer noch weitergehen, denn es gibt noch zwei Räume, die bislang noch nicht renoviert werden konnten. Was ist hier geplant? Ein bisschen haben wir es schon angesprochen.
Ja, also diese Räumlichkeiten, die waren die Büros damals und wir möchten hier an die Bahnstrecke selbst erinnern, mit persönlichen Erinnerungen. Also einige Gegenstände müssen hier Platz finden, aber wir möchten mit den Erinnerungen der Leuten diese Räume auffüllen. Ich selbst habe auch ganz schöne Erinnerungen an die Zeit dann, als hier alles noch voll war und die Züge hin und her verkehrten und die Leute sich hier getroffen haben und man hat dann immer zugehört, aha, die sprechen den Dialekt, die kommen aus Bozsók oder die kommen aus Vemind und man hat diese gemischte Sprache gehört, das war, ich habe eine Nylon-Kombiné gekauft, also das fand ich so lustig damals und heute ist das ein besonderer Schatz, weil da sind wir in der 24. Stunde mit unseren Dialekten. Also das wollen wir, also mit solchen persönlichen Erlebnissen möchten wir diese Räume dann noch auffüllen.
Liebe Hörer, Sie hörten soeben einen Beitrag aus dem Studio in Fünfkirchen von unserer Kollegin Melita Hengel.
Funkmagazin.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Sender der Nationalitäten auf 873, 1188 und 1350 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Hörer, nun geht es weiter mit einer Meldung aus Serbien. Im Deutschen Volksverband in Subotica fand Ende Juni ein Literaturabend mit dem Schriftsteller Dražen Prčić statt. Am Freitag, dem 26. Juni, wurden zwei seiner Romane vorgestellt. Wildcard, erschienen in kroatischer und ungarischer Sprache, sowie Come and Back, erschienen in deutscher Sprache. Dražen Prčić hat bisher 22 Bücher veröffentlicht. Wie Rudolf Weiß, der Präsident des Deutschen Volksverbandes, der die Gäste begrüßte und den Autor vorstellte, hervorhob, nahm der Deutsche Volksverband mit großer Freude die Nachricht auf, dass der Roman Come and Back in Subotica nun auch in deutscher Sprache erschienen ist. Mit dieser Veröffentlichung brachte der Autor seine Wertschätzung für die jahrhundertealte mehrsprachige Tradition der Stadt Subotica zum Ausdruck. Die traditionelle Bezeichnung der Stadt zur Zeit des Habsburgerreiches und später der österreichisch-ungarischen Monarchie lautete Maria Theresienstadt, in der lateinischen Variante hieß sie Maria Theresiopolis. Im anschließenden Gespräch mit den Anwesenden sprach der Autor über sein literarisches Schaffen und erzählte zudem zahlreiche interessante Begebenheiten aus der Geschichte Subotizas. In Fortführung der langjährigen Tradition des Deutschen Volksverbandes waren alle Besucher eingeladen, sich ein deutschsprachiges Buch aus dem Bestand des Verbandes als Geschenk mitzunehmen. Bislang hat der Deutsche Volksverband in seinem Vereinssitz insgesamt 1072 deutschsprachige Bücher an die Besucher seiner Veranstaltungen verschenkt. Diese Tradition soll auch künftig fortgesetzt werden.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Beim Funkmagazin geht es jetzt zu unseren Kollegen in Neumarkt weiter. Am Freitag, den 17. Juli, veranstaltete das Erasmus-Büchercafé Hermannstadt ein Gartenfest im Hof des Friedlich-Deutsch-Hauses in Hermannstadt unter dem Motto »Gemeinsam feiern wir 50«. Anlass dazu war eine dreifache Jubiläumsfeier befreundeter Organisatoren, 20 Jahre seit der Eröffnung des Erasmus-Büchercafés, 20 Jahre seit der Gründung des Diakoniewerks Rumänien und 10 Jahre seit der Eröffnung der Charlotte-Dietrich-Schule. Das Programm war umfangreich und umfasste Kerzen, Filz und Kollagen-Workshops, eine öffentliche Lesung mit Hans Hamrich, der aus seinem Buch Zeiträume unter dem Atem Gottes, lass uns ein Konzert mit der Band der Charlotte-Dietrich-Schule unter der Leitung von Konstantin Michai. Abgeschlossen wurde die kostenlose Jubiläumsveranstaltung mit einer unterhaltsamen DJ-Party. Mehr dazu erfahren Sie von Jens Kielhorn, Leiter des Erasmus-Büchercafés in Hermannstadt, im Gespräch mit Imola Munteanu von Radio Rumänien Neumarkt.
Wir als Büchercafé Erasmus, wir haben das nicht alleine gefeiert, sondern wir haben mit unseren Freunden vom Diakoniewerk, das sind unsere Nachbarn hier auf der Fleischergasse 28, die Behindertenwerkstatt, und als Dritten im Bunde noch mit der deutschen Charlotte-Dietrich-Schule hier aus Hermannstadt, die hat ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert, sodass wir insgesamt 20 plus 20 plus 10, 50 Jahre Jubiläumsfest gefeiert haben.
Ja, schön.
Und alle drei Organisationen haben sich beteiligt, sodass wir ein schönes, reichhaltiges Programm anbieten konnten.
Sagen Sie uns einiges über das Programm, bitte, so ja, ausführlicher.
Also wir haben um 10 Uhr morgens am Freitag schon angefangen mit der Behindertengruppe. Und die haben dann den ganzen Tag über im Innenhof des Friedrich-Teutsch-Hauses und haben dort eine große Gartenfläche zusammen mit Spielplatz und Terrasse, die sich sehr gut für solche Gartenfeste eignet. Und die Behinderten haben dann angefangen mit ihren Ateliers, sowohl die Kerzenherstellung, also Wachsen, als auch Filzen. Und Filzen, das nimmt man hauptsächlich für kleine Schmuckstücke, Ohrringe und so weiter, die dann eben auch gegen eine Spende dann angeboten wurden. Auch bei uns im Hof. Also es waren dann neben der Johanneskirche dann verschiedene Tische und dort haben die Behinderten ihre Sachen verkauft beziehungsweise gegen Spende abgegeben. Und das Gleiche gilt auch für die Gegenstände, die die Schüler von der Charlotte-Dietrich-Schule gebastelt haben. Denn auch die haben einen sehr guten Kunstunterricht, wo sie sowohl Sachen basteln, als auch kleine Gemälde, sprich Zeichnungen anfertigen, die eben auch zum Verkauf standen. Das war also tagsüber. Und dann am Nachmittag war dann um 17 Uhr die Buchvorstellung des Buches von Hans Hamrich, das im Schiller Verlag erschienen ist. Und das war also der Höhepunkt des Nachmittags. Um 17 Uhr war auch voll, waren viele Leute da. Und das Buch wurde also von Herrn Hamrich präsentiert und seiner Frau Birgit Hamrich. Das Buch heißt Zeiträume unter dem Atem Gottes. Das ist ein autobiografischer Roman, wo der Hans Hamrich praktisch aus seinem Leben schildert, was er also erlebt hat, wie er zu Gott gefunden hat, wie er zu seinem Pfarrerberuf gefunden hat, auch Szenen über das Leben im Kommunismus, vor der Auswanderung. Er ist also sehr spät ausgewandert mit seiner Frau, erst in den 2000er Jahren, also viele Jahre nach der Wende. Seine Frau Birgit Hamrich war übrigens die erste weibliche ordinierte Pfarrerin der evangelischen Landeskirche hier in Siebenbürgen. Und nach der Buchvorstellung, die übrigens moderiert wurde von Steffen Tuschling. Steffen Tuschling ist ein Pfarrer aus Berlin, der sehr gute Beziehungen hat zur Hermannstadt. Er hat auch zu seiner Studienzeit in Hermannstadt als Austauschstudent studiert und hat immer den Kontakt gehalten, hat auch viele Projekte zusammen hier mit der Kirchengemeinde in Hermannstadt gemacht, auch mit der Kulturschau in Hammersdorf, mit Herrn Alexandro Ionica. Und der hat also die Lesung moderiert. Und nach der Lesung war dann der große Auftritt der Rockband der Charlotte-Dietrich-Schule und die haben dann ein kleines Konzert gegeben. Zum Abschluss dieses Konzertes gab es dann weiter Musik mit einem Diskjockey, so ungefähr bis 10 Uhr abends. Das war also unser Programm, was wir hier am Freitag bei unserem Gartenfest hatten. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Es war ein schöner, ein voller Tag, wo immer was los, von morgens bis abends. Und wir waren sehr zufrieden mit dem Verlauf.
Alles war im Hof, im Freien, nicht?
Bis auf die Buchvorstellung. Die war also bei uns in der Buchhandlung. Währenddessen hat die Band draußen geprobt, aber ohne sehr, sehr laut zu sein, hat also nicht gestört. Also es lief einiges dann parallel ab, aber die Buchvorstellung war innen drin, in der Buchhandlung, was ein bisschen schwierig ist, dass man die Leute auch versteht. Wenn die draußen die Buchvorstellung machen, dann, das haben wir auch schon mal probiert, aber es ist meistens sehr schwierig. Da gibt es Umgebungsgeräusche und dann kann man doch nicht alles verstehen, was die Leute sagen.
Ja, man sagt, alles gut, wenn Ende gut. Und ich denke, es war eine dreifache Jubiläumsfeier. Genau. Und gut, dass es gut gelungen ist. Glückwünsche und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Hörer, Sie hörten den Beitrag unserer Kollegin Imola Munteanu von Radio Neumarkt.
Funkmagazin.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar. Ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,396 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Mureș. Das ist maroșvașerhelyiradio.ru. Und Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter radioneumarkt.ru.
Wir sprechen Ihre Sprache.
In den folgenden Minuten geht es zu den Kollegen nach Temeswar weiter. Das Garana Jazz Festival ist in diesem Monat zu seiner bereits 30. Auflage gekommen. Zur Jubiläumsauflage fanden tausende Liebhaber dieses Musikgenres den Weg in Banater Bergland. Die Wolfswiese war vom 9. bis zum 12. Juli Austragungsort der Abendkonzerte. Tagsüber fanden aber auch viele andere Veranstaltungen in Wolfsberg und Weidental statt. Medienpartner war Radio Temeswar. Adi Ardelean war dabei und berichtet darüber.
Wolfsberg liegt im Banater Bergland am Fuße des Semenik. Die Sommerfrische und die gute Musik locken Jahr für Jahr tausende Zuschauer hierher. Die erste Auflage von Garuna Jazz fand 1997 in Hanul de la Răscruce statt und das Festival wuchs Jahr für Jahr, bis das Dorf einfach zu klein für die vielen Zuschauer wurde, sodass die Veranstalter die Wolfswiese außerhalb des Dorfes als Austragungsort wählen mussten. 30 Jahre Garuna Jazz heißen in Zahlen 110 Tage, also rund 4 Monate ununterbrochenen Jazz, mehr als 1500 Musiker und 400 Bands, mehr als 500 Kontrabassinstrumente und 30 Klaviere geschleppt bis zum Austragungsort in 1000 Metern Höhe, aber auch mehr als 130.000 Jazzfans aus 41 Landeskreisen Rumäniens sowie aus dem Ausland. Zu den vielen Zuschauern dieses Jahres zählte auch der Vorsitzende und Generaldirektor der rumänischen Rundfunkgesellschaft, Robert Schwarz.
Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ich freue mich vor allem auch deshalb, weil ich alte Freunde, und bitte der Akzent auf Freunde, nicht auf alt, wieder treffe. Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Freunde, mit denen ich ab und zu zusammenkommen kann. Und ich freue mich sehr, dass es heute nicht regnet. Weil ich war noch ein paar Mal hier, es hat jedes Mal geregnet, was auch nicht so schlimm war, weil die Musik war immer gut. Aber in diesem Jahr hält das Wetter auf mit Wolfsberg.
Das Konzertprogramm wurde heuer auf 3 Bühnen ausgetragen. 14 Abendkonzerte auf der Wolfswiese Hauptbühne, 6 Vormittagskonzerte in der römisch-katholischen Kirche Weidental und ein Gedenkkonzert in Wolfsberg in Hanul de la Răscruce, dort wo die Geschichte des Festivals vor 30 Jahren begonnen hat. Dazu die Geschäftsführerin des Festivals, Simona Giura. Wir freuen uns, dass wir heuer die ursprüngliche Bühne wieder eröffnen konnten. Mit diesem Konzert wollen wir das Jahr 2003 in Erinnerung bringen, als in Wolfsberg Eberhard Weber als der erste weltrenommierte Jazzmusiker gespielt und damit das Festival auf der Karte der internationalen Events des Genres gestellt hat. Die Reihe der diesjährigen Vormittagskonzerte auf der Experimentbühne eröffnete der Beitrag des Deutschen Kulturzentrums Temeswar. Geschäftsführerin Mona Pecek erläutert.
Das Deutsche Kulturzentrum ist langjähriger Partner durch die Unterstützung natürlich vom Goethe-Institut Bukarest, Partner des Garuna Jazz Festivals, und wir sind sehr dankbar dafür und wir freuen uns sehr, dass wir einen kleinen Teil unterstützen können. Dieses Jahr sind 2 Künstler dabei, und zwar Robert Lukaciu und Evi Filippo. Beide sind in Deutschland tätig. Robert Lukaciu ist zwar rumänischer Herkunft, natürlich, wie der Name das schon sagt. Er ist aber in Deutschland geboren, in Plauen. Er hat dort auch studiert, Cello und Kontrabass und Komposition, und ist auch Professor für Jazz-Bass bei der Hochschule für Musik in Nürnberg. Und Evi Filippo, sie kommt aus Griechenland, ist aber auch in Deutschland tätig. Und zusammen bilden sie ein Duo und werden uns mit experimenteller Musik, das werden sie uns darbieten.
Die diesjährige Auflage des Grenner Jazz Festivals beinhaltete auch ein umfangreiches Begleitprogramm. So konnte man beispielsweise während der 4 Festivaltage eine Ausstellung zu 30 Jahren Grenner Jazz im ehemaligen Rathaus in Weidenthal besichtigen oder vor den Vormittagskonzerten an öffentlichen Diskussionen teilnehmen. An einem Tag konnte man dabei erfahren, warum die Experimentbühne heuer von Franzdorf nach Weidenthal umziehen musste. Nämlich, weil die römisch-katholische Kirche in Franzdorf in einem Restaurierungsprozess aufgenommen wurde, nachdem bedrohliche Schäden am Baudenkmal entdeckt wurden. Eingeschaltet haben sich der Verein Ambulant der Denkmäler Banat und der Kulturverein Jazz Banat, die ihre Tätigkeit und das Restaurierungsprozess in Franzdorf vorgestellt haben. An einem anderen Tag stand das Projekt Via Transilvanica im Mittelpunkt der öffentlichen Gesprächsrunde. Beim Eingang zur Hauptbühne auf der Wolfswiese wurde in diesem Frühjahr ein Meilenstein von Via Transilvanica aufgestellt, der ein Saxophon darstellt, das in einem Wolfskopf endet. Projektinitiator Alin Usheriu erklärt die Verbindung zwischen diesen beiden Projekten.
Ich habe eine Schule für junge Leute gemacht, wo die ehrenamtliche Arbeit verstanden ist. Und wir haben genau dort, glaube ich, eine der größten und schönsten und sinnvollsten Sozialprojekte Rumäniens gemacht. Via Transilvanica ist nicht nur der Fernwanderweg, sondern es ist eine Suche nach Identität, nach Diversität Transsilvanien und Banat und Bukovina und Oltenia aus Rumänien. Es ist eine Suche für jede Rumäne, der ein bisschen verstehen will, woher er kommt. Aber es ist auch gleichzeitig ein sehr gutes Produkt zu verkaufen in jede Tourismusmesse weltweit. Genau dasselbe ist auch Grenner. Und als Simona mich gefragt hat, ob wir das Tor von Jazzfestival nicht mit einem Stein von Via Transilvanica bestückt ist, ich habe nicht sehr lange nachgedacht und ich habe gesagt, ja, natürlich. Wir müssen kooperieren. Wir müssen auch zeigen, dass der Weg Via Transilvanica ist, ist ein Weg letztendlich, wo uns viel einfacher ist, uns zu orientieren. Und das ist die Zusammenarbeit letztendlich. Also wir machen komplett verschiedene Sachen, aber unser Publikum ist dasselbe sozusagen. Die wollen ein schöneres Rumänien haben und das entdecken wir sowohl in Grenna, sowohl auf dem Via Transilvanica auf 1600 Kilometer. Wir wollen mit Respekt für Natur, aber auch für uns miteinander leben. Und das ist meine Vision 26 Jahre davor, als ich in Deutschland gelebt habe. Ich habe mir gedacht, es muss doch nicht sein, dass Rumänien so präsentiert ist, das Land der Korruption, das Land der Armut, das Land der armen Kinder. Wir haben Probleme, aber Rumänien ist auch noch was anders. Und jetzt sind wir, glaube ich, so weit. Ich kann Via Transilvanica nicht mehr stoppen. Das ist unmöglich. Das wäre Unsinn. Und ich hoffe, dass auch das Grenner Jazz Festival nicht mehr zu stoppen ist. Wir brauchen in Rumänien unbedingt Botschafter, zu zeigen, nicht nur diese Schönheit, aber der Platz verdient einfach mehr. Und ich mag das sehr gerne.
Das Begleitprogramm des Festivals beinhaltete des Weiteren eine Kochwerkstatt zur Banater Esskultur, geführt vom Kulturverein Chronicar Digital. Die Festivalbesucher konnten unter der Leitung mehrerer Kochchefs Banater Spezialitäten zubereiten. Schweinebauch mit knuspriger Schwarte, Kartoffeln mit gebratenem Zwiebel und Paprika sowie mit karamellisierten Äpfeln als Beilage. Zwischen den Abendkonzerten wurden dann mehrere Bücher vorgestellt und der Ronny Reis Gedächtnispreis verliehen. Dieser ging heuer an den Jazzman Liviu Butoi, der sowohl bei der ersten Auflage des Festivals als auch bei der diesjährigen Jubiläumsauflage spielte und das Festival während der Jahre mit unterstützte. Das absolute Highlight der diesjährigen Auflage war das Abschlusskonzert am Sonntagabend mit Rebecca Backen aus Norwegen, die begleitet von ihren Top-Musikern Stein Austrud Keyboards, Svein Schulz Bassgitarre, Eivind Arset Elektrogitarre und Rune Arnesen Schlagzeug ihr neues Album Nord vorstellte.
Bye.
Liebe Hörer, Sie hörten den Beitrag unseres Kollegen Adi Ardalan von Radio Temeswar.
Funkmagazin.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Hörer von Satmar, hören wir nun eine traurige Nachricht von unserer Kollegin Gabriela Riest.
Mit Helmut Berner verliert die Gemeinschaft der Satmarer Schwaben eine ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten. Der langjährige ehemalige Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Satmarer Schwaben und Oberwischauer Zipser verstarb am 17. Juli 2026 und hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, das weit über die Grenzen seiner alten und neuen Heimat hinauswirkt. Geboren wurde Helmut Berner am 15. November 1944 in Großbrembach, Thüringen, nachdem seine Familie aus Sukunden im Satmarland evakuiert worden war. Schon bald kehrte die Familie nach Rumänien zurück. Seine Kindheit verbrachte er in Sukunden, studierte anschließend Germanistik in Temeswar und war zunächst als Deutschlehrer und später als stellvertretender Schulleiter in Oberwischau tätig. Nach seiner Aussiedlung nach Deutschland im Jahr 1973 setzte er seine pädagogische Laufbahn am Körperbehindertenzentrum Oberschwaben fort, wo er bis zu seiner Pensionierung als Schulleiter und Fachschulrat wirkte. Sein Name bleibt jedoch vor allem untrennbar mit dem Einsatz für die Satmarer Schwaben verbunden. Bereits 1977 übernahm er die Schriftleitung des Heimatbriefes, der später unter dem Namen Die Brücke zu einer bedeutenden Publikation der Landsmannschaft wurde. Seit 1989 stand er mehr als 38 Jahre an der Spitze der Landsmannschaft der Satmarer Schwaben und Oberwischauer Zipser. Mit außergewöhnlichem Engagement baute er Brücken zwischen den in Deutschland lebenden Landsleuten und der deutschen Gemeinschaft im Satmarland. Nach der politischen Wende organisierte Helmut Berner zahlreiche Hilfstransporte mit Fahrzeugen, medizinischer Ausstattung, Büchern, Unterrichtsmaterialien und vielen weiteren dringend benötigten Gütern. Sein Leitgedanke lautete stets: Hilfe zur Selbsthilfe. Dank seiner Initiativen entstanden deutsche Kindergärten, Begegnungsstätten und zahlreiche Projekte, die das Leben der deutschen Minderheit nachhaltig stärkten. Maßgeblich beteiligt war er auch an der Gründung des Deutschen Theoretischen Lyzeums Johann Ettinger in Satmar sowie an der Entstehung der Satmarer Stiftung für internationale Zusammenarbeit, der Handwerkskammer des Kreises Satmar und des Kulturverbandes Satmarense. Ebenso engagierte sich Helmut Berner jahrzehntelang für das Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen. Mit Ideen, Rat und persönlichem Einsatz unterstützte er Ortsforen, Schulen, Kindergärten und kulturelle Gruppen. Generationen deutscher Schülerinnen und Schüler profitierten von den von ihm organisierten Ferienlagern in Deutschland, während unzählige Begegnungen und Reisen in die alte Heimat den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkten. Als Schriftsteller, Publizist, Historiker und Volkskundler leistete Helmut Berner einen unschätzbaren Beitrag zur Erforschung und Bewahrung der Geschichte, Mundart und Kultur der Satmarer Schwaben. Seine Bücher und wissenschaftlichen Veröffentlichungen machten das kulturelle Erbe seiner Heimat einem breiten Publikum zugänglich und bewahrten es für kommende Generationen. Werke wie Krieg im Scherbenland, Weißer Fugger, Rote Milch, Wer sind die Satmarer Schwaben oder das gemeinsam mit Doru Radosav veröffentlichte Buch Und keiner weiß warum gehören heute zu den wichtigsten Veröffentlichungen über die Geschichte der Satmarer Schwaben. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt Helmut Berner zahlreiche Auszeichnungen in Deutschland und Rumänien. Bereits 1998 wurde ihm die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 2014 ernannte ihn die Stadt Satmar zum Ehrenbürger. Im Jahr 2015 wurde ihm vom Demokratischen Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen die Ehrenvorsitzendenwürde verliehen. Zuletzt verlieh ihm das Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen am 17. November 2023 die goldene Ehrennadel als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für sein außergewöhnliches Lebenswerk und seinen unermüdlichen Einsatz für die Satmarer Schwaben und die deutsche Gemeinschaft in Nordsiebenbürgen. Auch die deutsche Jugendorganisation Satmar Gemeinsam durfte über viele Jahre auf seine Unterstützung zählen. Seit ihrer Gründung stand Helmut Berner der Jugendorganisation zur Seite. Zum Bundestreffen der Satmarer Schwaben in Deutschland brachte Helmut Berner in einer Rede jene Überzeugung zum Ausdruck, nach der er sein Leben lang handelte. Öffnen wir uns unserem kulturellen Erbe, pflegen und erhalten wir es, für alle, für Gäste von nah und fern, vor allem aber für uns selbst. Stellen wir es in den Vordergrund und laden wir alle dazu ein, sich mit unserem reichen, vielfältigen, geistigen Gut zu beschäftigen, unsere Geschichte und unser Brauchtum, unsere Kultur und unsere Gemeinschaft näher kennenzulernen. Dieser Gedanke prägte sein gesamtes Leben. Mit Helmut Berner verliert die deutsche Gemeinschaft in Nordsiebenbürgen einen außergewöhnlichen Pädagogen, Publizisten, Brückenbauer und Bewahrer des kulturellen Erbes der Satmarer Schwaben. Sein unermüdlicher Einsatz, seine Menschlichkeit und seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat werden unvergessen bleiben. In den Herzen seiner Landsleute wird Helmut Berner einen bleibenden Platz einnehmen.
Der Deutschexpress Satmar ist jeden Samstag um 17.30 Uhr über City Radio Satmar auf den Frequenzen 106,4 MHz in Satmar, 93,6 MHz in Großkarol und 103,3 MHz in Zielenmarkt zu hören. Weitere Informationen sowie die aktuelle Sendung finden Sie auf der Internetseite des Deutschexpress.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, das war die Juli-Ausgabe vom Funkmagazin, der Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Es verabschiedet sich nun aus dem Studio in Fünfkirchen Redakteurin Marta Schelmezi und Tonmeister Laszlo Imre Németh von Ihnen. Bleiben Sie auch weiterhin unseren Sendungen treu und verbringen Sie eine schöne Sommerzeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.